Hallo Iris, schön, dass du wieder bei einem Podcast Shorts zu Gast bist.
Ja, hallo Jona, ich bin schon gespannt und freue mich auch.
Ja, Definition Aggressionsverhalten. Da bin ich gespannt, welche Definition oder welche Definitionen du mitgebracht hast und was dazu zu berichten gibt.
Genau, also wenn wir jetzt in verschiedenen Fachbereichen gucken, ist die Definition sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt in der Psychologie guckt, Sozialpsychologie, bei den Juristen, also das kann alles sehr unterschiedlich sein. Als Biologin gucke ich natürlich in der Verhaltensbiologie und da gehört das Aggressionsverhalten erstmal mit zum großen Topf der Agonistik. Und Agonistik ist ja ein Verhaltenskomplex, zu dem alle Verhaltensweisen gehören, die im Zusammenhang mit einem Konflikt bestehen. Und da gibt es relativ alte Definitionen, wo man davon ausgeht, es ist offensives Aggressionsverhalten dabei, defensives, aber auch Flucht. Und je nach Autor unterscheidet es sich dann in ein paar Punkten. Einige nehmen noch passives Unterwerfungsverhalten mit dabei, was für mich total Sinn macht, weil man das viel mit dabei hat. Und einige gehen sogar so weit und nehmen das Imponierverhalten mit dazu. Das hat Dorit Feddersen-Petersen zum Beispiel noch mit dazu genommen. Wir haben da auch viel immer drüber diskutiert. Erik Ziem hat es nicht mit reingenommen, weil er sagt, das ist ein Verhalten vor dem Konflikt. Imponierverhalten dient ja einfach nur dazu, Stärke zu zeigen, aber auch Interesse bei Paarungsverhalten. Also es muss noch nicht unbedingt zum Konflikt führen. Und Dorit hat halt gesagt, wenn sie das bei ihren Wölfen beobachtet hat, dann war das relativ häufig die Vorstufe vor Aggressionsverhalten, also vor aggressiven Auseinandersetzungen. Und wenn ich jetzt so, das ist natürlich keine Untersuchung, aber wenn ich so bei mir gucke, bei Hunden, die sich begegnen, auch wenn die sich noch nicht kennen, da ist oft Imponierverhalten dabei. Aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, in 90% der Fälle fliegen da die Fetzen, ne? Oder dass sich da angedroht wird, angeknurrt wird. Es ist eher so, entweder imponieren beide und gehen dann irgendwann ihrer Wege. Also es geht dann ins neutral-freundliche Verhalten über. Ganz selten zeigt sich auch nur Spielverhalten. Also es ist im Prinzip alles möglich. Also ich würde halt nicht sagen, dass Imponierverhalten unbedingt dazugehört. Aber mein Gott, also das hängt dann wie immer von den Forschungsfragen ab und ja, vom Autor, wie er das definiert. Ich glaube, das muss man sich einfach klar machen, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt, die sind menschengemacht und da ist das eine genauso richtig wie das andere. Und wenn wir zum Aggressionsverhalten direkt kommen, dann ist es zunächst erstmal eine Verhaltensweise, wo wir eine Auseinandersetzung zwischen Artgenossen haben oder auch Vertretern zwischen verschiedenen Arten. Und dabei wird Aggression ohne Wertung genommen. Also es ist nicht generell etwas Böses, was wir ja so im alltagssprachlichen Gebrauch ganz schnell haben. Man nimmt eine mögliche Schädigung in Kauf, aber die ist nicht grundsätzlich beabsichtigt. Na, also es wird mit einkalkuliert, aber eine Schädigung ist möglich, aber es ist nicht grundsätzlich so, dass Aggressionsverhalten auch eine Schädigung auf körperlicher oder auch psychischer Ebene zur Folge hat. So, dann haben wir in diesem Aggressionsverhalten, wenn wir in der Verhaltensbiologie sind, ich richte mich da jetzt nach Herrn Gattermann, der sagt, und da bin ich auch ganz dabei, das hat Dorit auch so formuliert, dass wir Drohung mit dabei haben, eine Einschüchterung, auch ein Wegtreiben. Eine Schmerzzufügung kann dabei sein, aber auch Verletzungen, die bis zum Tod führen können. Und was mir immer ganz wichtig ist, so Aggressionsverhalten ist ein Mehrzweckverhalten. Also es gibt ganz viele Ursachen, die zu Aggressionsverhalten führen können. Es ist nicht so, wie man es manchmal hört, der Hund beißt nur, weil er Angst hat. Das stimmt so nicht. Also das ist eine von ganz vielen Möglichkeiten und ein Hund kann auch beißen, weil er wütend ist. Das ist, glaube ich, sogar die häufigere Ursache. Es kann auch sein, dass ganz ursprünglich mal Angst dahinter war, es dann in Wut übergegangen ist. Das muss aber auch nicht immer zwangsläufig so sein. Und es kann auch schlichtweg sein, dass ein Hund einfach Bock drauf hat, Aggressionsverhalten zu führen. Das gehört auch zu den Verhaltensweisen, bei denen das körpereigene Belohnungssystem involviert ist. Auch wenn wir das meistens nicht ganz so gerne hören. Und grundsätzlich ist es ein angeborenes Verhalten auch. Also es gibt genetische Dispositionen dafür. Aber es ist nicht rein genetisch determiniert, sondern da gehören auch wieder Lernprozesse dazu. Die aktuelle Situation, wie wichtig ist ein etwas, worum es geht? Also wie gesagt, es ist viel ursächlich und es ist ein ganz normales Verhalten im In der Biologie haben wir das in zwei Funktionskreisen, also einmal im Funktionskreis soziales Verhalten. Da haben wir es in der Kommunikation zwischen den Rudelmitgliedern meinetwegen oder den Hunden untereinander. Und wir haben es aber auch im Bereich Schutz und Verteidigung, wenn es darum geht, das Revier zu verteidigen gegen Rudelfremde. Dann bin ich jetzt wieder kurz bei den Wölfen. Und wenn wir im also in diesem Funktionskreis Sozialverhalten sind, dann ist es eine ganz normale Form der Kommunikation, genauso wie Demutsverhalten, wie neutral-freundliches Verhalten, wie Imponierverhalten. Und es ist grundsätzlich erstmal nichts Böses. Also ich höre mal ganz oft, der böse, aggressive Hund. So ist es nicht. Es ist erstmal was ganz Normales. Und es dient der Kommunikation und damit letztendlich auch, um Beziehungen zu gestalten. Und vielleicht auch klarzumachen, wer darf welche Sachen, wer darf welche Sachen nicht. Und jetzt habe ich gerade einen Hänger. Moment, was wollte ich noch sagen? Kommunikation. Genau. Also es ist ein Normalverhalten und es dient über die Kommunikation dann der Regulation von sozialen Beziehungen. Es ist also notwendig, um auch in der Gruppe eine entsprechende Struktur zu bekommen. Das ist von Wolfsbeobachtungen im Freiland sowie in Gehegen. Das ist ganz klar, da wird auch gar nicht mehr dran gerüttelt. Und auch bei unseren Hunden untereinander kann man das auch beobachten. Und wie gesagt, was hier halt wichtig ist, es gehört ganz normal dazu. Im Gegensatz zum Beutefangverhalten ist es beim Aggressionsverhalten nicht so, dass es auf eine Schädigung zwangsläufig hinausläuft, wie ich ja eben schon sagte, sondern es geht eher darum, größere Schädigungen zu vermeiden. Also wir haben ein stark ritualisiertes Verhalten. Es wird erstmal angedroht, wenn du den Raum, also wenn du dichter kommst, dann könnte ich vielleicht aggressiv mich verhalten. Oder wenn es um eine Ressource geht, gib mir die her, dann wird auch erstmal angedroht. Also es passiert ganz viel vorher kommunikativer Art, bevor es tatsächlich in eine mögliche kämpferische Auseinandersetzung geht. Und selbst dann, dann sprechen wir in der Regel erstmal von auch hochritualisiert. Möglicherweise entwickelt sich ein sogenannter Kommandokampf. Das ist, man tut so, als ob man kämpfen würde. Da haben wir viel Lärm um nichts. Also es ist sehr laut, viel Getöse. Und wenn dann das Gegenüber gebissen wird, dann ist das meistens ins Fell mit nicht großen Verletzungen. Zumindest ist es von den Wildkaniden so angedacht. Und wie gesagt, es dient nicht der Schädigung. Das ist beim Beutefangverhalten so. Da soll die Beute getötet werden, weil man sie ja fressen will. Das ist beim Aggressionsverhalten im Funktionskreis soziales Verhalten komplett anders. Da geht es darum, größere Schädigungen zu vermeiden.
Eine Zwischenfrage dazu noch, und zwar, ich bin noch mal ganz am Anfang beim Imponierverhalten.
Ja.
Ich finde den Gedanken spannend, ob man es dazu zählt oder nicht. Und ich habe mich selber gerade gefragt, wie würde ich so aus dem Bauch heraus jetzt auch so aus der Praxis machen? Hm. Das ist natürlich eine sehr einseitige Sichtweise, weil ich ja vor allem Hunde im Training habt, die an der Leine pöbeln, wo man ja auch immer genau schaut, wann ist der Moment, wo man in die Unterbrechung geht. Und da ist es bei vielen Hunden ein sehr sinniger Moment, schon im Imponierverhalten zu unterbrechen, wenn man so, wie, also man kann sich das vorstellen wie so ein Vulkan, wo man weiß, der bricht gleich aus, aber er ist noch nicht ausgebrochen. Also sind noch keine Lautäußerungen größer rausgekommen. Aber dieses Getue ist schon so auf so einem Peak, wo man weiß, es wird gleich passieren. Und deswegen hätte ich da intuitiv so vom Bauch heraus gesagt, für mich gehört es auf jeden Fall dazu, das Imponierverhalten. Ich habe da jetzt natürlich auch sehr diese eine Situation im Kopf, die mir täglich begegnet oder fast täglich begegnet. Auf der anderen Seite so vom Kopf her würde ich sagen, dass Imponierverhalten ja ganz oft auch dazu da ist, Situationen so zu klären, gerade wenn jetzt Hundegruppen, die alle frei rumlaufen oder Wölfe, Rudel, dass dadurch ja ganz viele Konflikte eben auch vermieden werden könnten, weil man gar nicht in diese direkte Konfrontation kommen muss. Deswegen ist das so dieser Widerspruch auch in mir.
Ja,
das verstehe ich
ganz
interessant, dass Dorit Feddersen-Petersen und Erik Ziem da unterschiedliche Ideen hatten.
Mhm. Und das Imponierverhalten ist ja noch ungerichtet, also da haben wir keinen gerichteten Blick. Das Individuum macht sich groß und sagt so, ich bin tollste Lebewesen und stärkste Lebewesen auf der Welt. Und das kann bei bestimmten Hundetypen, finde ich, oder Persönlichkeiten, finde ich, dann führt das auch zum Konflikt. Also ich hatte so ein paar Kandidaten, die sind, wenn die in Freilauf gekommen sind, wenn die imponiert haben, das habe ich sofort unterbunden, weil ich wusste, nach dem kommt das andere. Aber es gibt so viele, die imponieren und da passiert einfach nichts. Die imponieren vor sich hin, die schnacken einen aus. Und man kann nicht sagen, dass danach grundsätzlich Aggressionsverhalten führt. Ja, und ich glaube, dass an der Leine ist auch immer noch mal so eine Sondersichtweise, weil die kommen ja ins Training, weil sie ein Thema damit haben. Und möglicherweise sind das die Kandidaten. Ich kenne auch viele Hunde, die imponieren an der Leine, aber es passiert trotzdem nichts. Und ich würde es nicht einfach so unterbinden, nur weil sie imponieren. Das würde ich bei bestimmten Typen machen.
Ja, das ist ja,
von denen ich weiß, wenn du jetzt blöd guckst, dann mache ich Ärger. Aber wenn sie einfach nur imponierend aneinander vorbeigehen, da kann man sich drüber streiten, na, ob man das zulässt oder nicht. Aber für mich gibt es erstmal keinen Grund. Da würde ich ein bisschen tiefer einsteigen und nachfragen wollen.
Und Imponierverhalten hat ja auch verschiedene Stufen. Also wenn ich jetzt auf meinen Social Walks gucke und wir schauen mal in die Gruppe, wenn da jetzt 10 Hunde mitlaufen, dann beobachtet man, dass entweder 10 von 10 oder 9 von 10 die Rute ganz weit oben haben.
Mhm.
Am Anfang zumindest. Am Ende sieht es häufig anders aus. Aber am Anfang haben doch schon die meisten die Rute oben, was ja jetzt nicht bedeutet, und es sind jetzt keine nordischen Hunderassen, die immer die Rute oben tragen müssen, was ja jetzt nicht, also davon würde man ja jetzt ausgehen, das ist ja dann nicht wirklich ein neutraler Gesamtausdruck, wenn eine Rute immer oben ist, sondern es ist schon so ein leichtes Rumimponieren, aber halt nicht doll, also nicht kurz vor Pöbeln oder kurz vor oder krass sexuell motiviert oder so. Und trotzdem ist es das, ja. Und da würde ich auch nicht sagen, die verhalten sich während des Social Walks alle aggressiv, sondern da ist viel. Ja, man läuft halt rum und zeigt auch ein bisschen, wer man ist. Und das ist alles ein bisschen aufregend, weil da sind andere Hunde dabei und sowas halt.
Naja, und du hast gerade selbst gesagt, das ist hauptsächlich in der Anfangsphase, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich erstmal abchecken muss. Man lernt sich vielleicht wieder neu kennen oder nochmal, wie auch immer. Und dann gibt sich das. Also ich habe auch, also es gibt wirklich diese Hunde, wenn die imponieren, dann muss man sagen, Schluss damit, bevor mehr passiert. Aber es gibt auch solche wie unser Springer Spaniel, der imponiert einfach, um so zu tun, als ob. Also das ist nicht der sicherste Hund auf Erden. Also das ist auch keiner, der groß pöbelt oder auf eine Schlägerei aus ist. Aber der geht auch so in Hundebegegnung rein. Einfach, um erstmal zu sagen, hier bin ich. Ja, und das geht dann, also bei ihm ging es relativ oft dann ins Neutral-Freundliche und wenn entsprechender Gegenpart da ist, auch ins Spielerische. Also wie immer, wir müssen hingucken und vorsichtig sein mit dem Interpretieren und was dann passiert. Gut, wenn wir beim Aggressionsverhalten weiter gucken, ich hatte ja schon gesagt, es reguliert die sozialen Beziehungen. Und wir haben diese Hauptelemente von Drohverhalten. Da unterscheidet man offensives und defensives Drohverhalten. Dann gibt es den Kommandokampf. Da sind wir noch in einem hochritualisierten Auseinandersetzung. Und dann kann es auch zum Beschädigungskampf kommen. Das ist dann vielleicht auch der sogenannte Ernstkampf. Der wird aber, also es merkt man, die Geräuschkulisse ist sehr weit runtergefahren. Es sind kaum noch Lautäußerungen. Und die Mimik ist auch nicht mehr wirklich flexibel. Also die sind dann relativ starr im Gesichtsausdruck. Da wird jetzt nicht mehr angedroht. Also Nasenrücken runzeln, Zähne zeigen und sowas. Das passiert da dann eher selten. Da sind wir aber, müssen wir ein bisschen aufpassen. Das hat mir auch schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Das ist bei Wildkaninen noch schön fein säuberlich getrennt. Bei unseren Haushunden darf ich dann nicht von ausgehen, dass wir einen reinen Kommandokampf haben, einen reinen Ernstkampf. Das weicht leider immer mehr aus.
Das wäre meine Frage gewesen, und die nächste. Genau, also gerade wenn wir Hunde haben, die jetzt nicht so super gut sozialisiert sind, dann wie klar kann man das dann noch voneinander trennen? Und man kann sich da jetzt nicht so sicher festhalten, ah, jetzt ist laut, jetzt kriegen wir kein Problem damit.
Nein.
Oder so. Ne?
Genau, also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich will auch nicht so weit gehen und sagen, es gibt überhaupt keinen Kommandokampf mehr zwischen unseren Haushunden. Das stimmt so auch nicht.
Mhm.
Aber es ist halt nicht die Regel. Man hört ja immer noch oft so, auch wenn, ne, lassen wir ruhig laufen, da passiert schon nichts. Die regeln das unter sich. Das ist ja immer noch dieser Kommandokampf, den man da so im Hinterkopf hat. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Zum einen haben wir keine genetische Auslese, die darauf gezüchtet hat, dass sie einen Kommandokampf machen. Zum anderen kommt dann ja auch, haben sie die Möglichkeit, das in der Ontogenese zu lernen? Und wo dürfen sie noch lernen, angemessen aggressiv sich zu verhalten? Das wird ja auch immer weniger. Und dann stimmen manchmal die Größenverhältnisse auch nicht. Das kommt ja auch noch hinzu. Also bei meinem Dackelchen, selbst wenn die einen Kommandokampf könnte, wäre ich vorsichtig damit, die mit jedem anderen Hund dann einen Kommandokampf reinzubringen.
Die dürfen nur mit anderen Dackeln kämpfen.
Ja, und auch da bin ich mir nicht sicher. Die hat, glaube ich, eine relativ kurze Zündschnur. Ja, auch wenn sie so sehr sozial verträglich ist. Aber da kommen dann auch wieder die verschiedenen Rassen dann rein. Und da muss man einfach ein bisschen gucken. Ja. Gut. Also nochmal, Kommandokampf kann es bei unseren Haushunden noch geben. Aber ich würde auch nicht sagen, ich kann mich drauf verlassen. Und ich würde auch nicht sagen, das gibt es gar nicht. Also das das sehe ich so nicht. Aggressionsverhalten kann fehlgeleitet auftreten. Das, wenn du vorhin schon von den Laienpöblern gesprochen hast, wird vielleicht der eine oder andere Kunde oder Kundin davon gesprochen haben. Wenn man versucht, den Hund zu hindern, den anderen Hund anzupöbeln, und man nimmt die Leine kurz in diesem Affekt jetzt, bevor das Training stattgefunden hat, dann kann es auch sein, dass der eine oder andere Hund sich umrichtet und sein Verhalten umlenkt an das Bein des Halters, der Halterin oder woanders reinbeißt. Also das wäre dann sozusagen eine fehlgerichtete Ausrichtung vom Aggressionsverhalten. Und die andere Möglichkeit, dass es fehlgerichtet auftritt, ist, dass sich der Hund selbst verletzt. Das wäre eine Autoaggression. Das gibt es auch.
Hattest du das schon mal im Training? Das hatte ich noch nie.
Eine Autoaggression?
Mhm.
Ja. Aber dann im anderen Kontext. Das war quasi eine soziale Überforderung. Da sind wir im Bereich selbstverletzenden Verhalten.
Okay, aber eher sowas,
also
wie die ganze Zeit knabbern und solche Geschichten.
Ja,
ja, okay.
Mhm. Mhm. Ne? Also das gehört damit rein.
Mhm.
Kann man zumindest mit rein beziehen. Wir haben denn, wenn wir erstmal bei den wildlebenden Kaniden gucken, dann haben wir verschiedene Aggressionsformen. Ich hatte ja schon gesagt, man unterscheidet körpersprachlich defensiv und offensive Körpersprache. Und bei den Aggressionsformen haben wir einmal eine statusgebundene Aggression. Da würde ein Wolf, ich bleibe jetzt mal bei den Wölfen, ein rein offensives Aggressionsverhalten zeigen mit einer rein offensiven Körpersprache. Und diese statusgebundene Aggression, die dient dazu, entweder seinen Status zu erhöhen oder zu erhalten. Da geht es dann vornehmlich darum, wer darf sich verpaaren. Ich denke, wir haben das in Anteilen auch noch bei unseren Hunden, mehr oder weniger. Deswegen arbeiten wir bei Canis ja auch häufig dann mit dem häuslichen Programm, um erstmal den Menschen wieder auf eine andere Position zu setzen, dass er seinem Hund auch was sagen kann. Man muss da ein bisschen aufpassen, inwiefern man das dann auch tatsächlich vergleichen kann. Sicherlich ist der Mensch kein Hund und der Hund weiß das auch. Aber die Beziehungsstrukturen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, sind teilweise sehr analog. Und ja, dann macht es auch Sinn, den Menschen ein bisschen im Status zu erhöhen, um dem Hund dann auch zu sagen, an der Leine pöbeln wir nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Da muss man dann auch sehr individuell drauf gucken. So, dann haben wir eine ressourcenbedingte Aggression bei den Wildkaninen. Eine Ressource ist das, was zum Überleben notwendig ist. Also Futter zum Beispiel, Wasser, Paarungspartner, Sozialpartner, Territorium. Und hier würden Wölfe eine Mischung zeigen von offensiver und defensiver Körpersprache. Das kann schnell hin und her wechseln. Es kann aber auch so sein, dass man vorne eher offensiv droht und hinten sich eher defensiv zeigt. Also da ist alles möglich. Das sehen wir bei unseren Haushunden auch noch. Also sie haben natürlich so ein bisschen genetisches Erbe diesbezüglich noch von den Wölfen. Ich tue mich immer schwer damit, es ressourcenbedingt zu nennen. Sie zeigen diese Körpersprache, wenn sie zum Beispiel einen Ball verteidigen. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, Ball ist natürlich keine echte biologische Ressource. Aber das ist so ein bisschen das, was sie genetisch an Erbe noch mitbringen, dass sie das daran auch zeigen. Dann gibt es die rein defensive Aggression. Und das ist zur Selbstverteidigung, zum Selbstschutz, Schmerz. Das ist etwas, wenn ein Tier stark verletzt ist und möchte nicht angefasst werden, dann kann es in diese schmerzbedingte defensive Aggression gehen. Dann haben wir noch eine maternale Aggression. Die haben wir natürlich auch bei dem Wildkaninen. Das macht auch sehr Sinn, dass die Welpen verteidigt werden. Das kennt jeder Züchter, jede Züchterin, dass gerade in den ersten 1-2 Wochen die Mutterhündin vielleicht nicht unbedingt gerne fremde Personen an den Nachwuchs ranlässt. Und genau, die ungelenkte Aggression haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann gibt es noch die erlernte Aggression.
Also das war dieses, den Halter ins Bein beißen, wenn er sagt, es wird nicht gepöbelt an der Leine oder so.
Genau, das ist eine sogenannte zum Beispiel eine Ersatzhandlung, das ist die gleiche Verhaltensweise, aber auf ein anderes Ziel gerichtet, deswegen auch umgelenkt.
Oder auch den zweiten Hund. Also,
das ist gar nicht selten.
Ja. Da kriegst manche auch ab.
Das ist auch nicht nett.
Ja.
Nein, aber das hat man relativ häufig bei mehr Hundehaltung, wenn dann einer meint, er müsste da was zu sagen. Gut, und zu guter Letzt haben wir noch die erlernte Aggression. Da gehört natürlich einerseits alles rein, wenn ein Hund gelernt hat, über Aggressionen zu einem Tier zu kommen. Zum Beispiel, er will sich die Pfoten nicht abwischen lassen und knurrt und schnappt vielleicht auch einmal um sich. Und das nächste Mal verzichtet der Mensch darauf, dem Hund die Pfoten abwischen zu wollen. Also das ist dann operant gelernt. Dazu gehört aber auch noch so ein Sonderfall, dass der auslösende Reiz gar nicht mehr vorhanden ist. Wir stellen uns einfach mal vor, ist immer das Beispiel, was ich bringe. Jeden Morgen muss ich mit meinem Hund an einem Grundstück vorbei, wo der Erzfeind wohnt, also ein anderer Hund. Und der ist morgens um die Zeit auch immer im Garten. Und man hätte quasi jetzt jeden Morgen eine Begegnung, dass man sich am Zaun gegenseitig anpöbelt. So, und das irgendwie Tag für Tag, Woche für Woche. Und eines Tages sind die im Urlaub, haben ihren Hund auch mitgenommen. Und der Hund, meinetwegen jetzt meiner, würde sich aber trotzdem aufbauen und Aggressionsverhalten zeigen, obwohl der auslösende Reiz der andere Hund gar nicht da ist. Also er hat es dann quasi mit dem Kontext gelernt. Und das wäre die sogenannte erlernte Aggression. So, und was man auf gar keinen Fall als Trainer, Trainerin, aber auch als Halterhalterin nicht vergessen darf, dass es natürlich schmerzbedingte Aggression auch gibt. Also da müssen wir immer ein bisschen drauf achten, wenn der Hund sich die ganze Zeit, also jetzt schon über Jahre, immer sehr freundlich verhalten hat und es gab nie ein Problem im Aggressionsbereich, auch nicht gegenüber Menschen. Wenn der auf einmal anfängt bei Berührung, beim Kämmen, beim Pfotensauber machen, auf einmal sich umdreht, nach dem Menschen schnappt, dann ist mal ein Weg zum Tierarzt oder Tierärztin angesagt, weil es ist gut möglich, dass da irgendwas Schmerzinduziertes ist und dass man das natürlich abklärt, bevor man dann ins Training reingeht. Genetisch bedingt gibt es dann solche Dinge, also es gibt noch mehrere Sachen, die krankheitsbedingt Aggressionen auslösen. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und genetisch bedingt ist vielleicht noch dem einen oder anderen diese Cockerwut bekannt. Das waren damals so um die 2000, vielleicht sogar ein bisschen früher, die roten Cocker, insbesondere so im Alter 5 bis 7 Jahre, meistens kastriert. Und die waren bis dato unauffällig. Und von einem Tag auf den anderen haben die quasi anfallsartig um sich gebissen, haben richtig ihre Menschen beschädigt. Nachdem der Anfall vorüber war, waren sie extrem devot und man hat aber keinen Auslöser finden können, sodass man damals die Tiere eingeschläfert hat. Man konnte das auf eine zu enge Zucht zurückführen und nachdem man dann die Zucht umgestellt hat, war das Thema auch nicht mehr da. Es hat nachher noch andere Rassen betroffen,
Golden
Retriever. Ja, Goldies hatten das. Ich meine, Berner Sennen auch. Und in USA und England war es der englische Springer Spaniel, der das hatte. Und heute geht man davon aus, dass es auf einen genetisch veränderten Serotoninrezeptor zurückzuführen ist. Serotonin sorgt ja dafür, dass man so ein bisschen gechillter ist Und das fehlt dann einfach und dann gehen die eher ins Aggressionsverhalten rüber. Aber das ist wahrscheinlich auch nur wieder ein Puzzlestück von dem ganzen Bild.
Gut, ja, dann danke Iris für die ganz vielen Informationen. Wie viel Informationen kann man in eine Folge reinbringen? Wir haben es auf jeden Fall heute geschafft. Du hast es geschafft. Dann freue ich mich auf die nächste Definition auch wieder. Und zwar gucken wir uns das nächste Mal in einem Short, in einer Karnes Podcast Shorts Folge, wie auch immer, die Definition zum Thema Beutefangverhalten an und knüpfen da an.
Gut, prima.
Das danke, werden wir tun. Iris. Mach's
gerne,
gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.